HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Rabbinerordination im Zeichen der Führungskrise. Ein Stimmungsbericht vom Abraham-Geiger-Kolleg Potsdam. Haus der Religionen. Hannover hat ein neues Zentrum für interreligiöse Bildung. Und unser Sonntagsthema: Geborgenheit gesucht. Unter anderem ein Gespräch mit dem Psychologen Wolfgang Krüger, warum wir die Weihnachtsrituale brauchen und wie sie uns Geborgenheit in der Zeit schaffen. In Berlin sind am vergangenen Donnerstag 4 Rabbiner ordiniert worden. Sie wurden am Abraham-Geiger-Kolleg ausgebildet, das sich der liberalen Tradition des Judentums verpflichtet fühlt. Die Ordination stand noch unter dem Eindruck eines vermutlichen Missbrauchsskandals, der gerade aufgearbeitet wird und in dessen Zusammenhang auch der Leiter des Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, in die Schusslinie geraten ist. Carsten Dippel berichtet.
Die große Synagoge in der Berliner Riekestraße bot einen würdigen Rahmen für die feierliche Zeremonie zur Ordination und Investitur des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs. Gleich 4 Rabbiner und 2 Kantoren wurden vor zahlreichen Gästen in ihr Amt eingeführt. Alexander Kofftun ist die Freude und Erleichterung, es geschafft zu haben, anzumerken.
Now it's for me a miracle. It's really a miracle. It's my personal miracle and miracle of my family.
Sein ganz persönliches Wunder habe sich mit dieser Ordination erfüllt, sagt der in der Ukraine aufgewachsene Kofftun. Er wird sein Rabbineramt in Hannover antreten, der größten liberalen Gemeinde Deutschlands. Kofftun hat sich in den vergangenen Monaten in der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge engagiert. Ein Rabbiner müsse für die Menschen da sein, sagt er.
Ich denke, ein Rabbiner ist eine Art Vermittler zwischen der jüdischen Tradition und der modernen Welt.
Es war die erste Ordinationsfeier des Kollegs seit Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen. Am Kolleg habe ein Klima der Angst geherrscht, stellte zuletzt eine Untersuchungskommission der Universität Potsdam fest. Gründer und Kollegleiter Walter Homolka habe seine Macht missbraucht. Homolka selbst kündigte an, juristisch gegen den Uni-Bericht vorzugehen. Keine einfache Situation für die Rabbiner und Kantorenanwärter, sagt Isidoro Abramowitsch, der Leiter der Kantorenschule am Kolleg.
Wichtig ist natürlich, dass wir lernen und aus diesen Schwierigkeiten stärker rauskommen, dass wir diese Strukturen ändern.
Unmittelbar vor der Ordinationsfeier gab die derzeitige Leitung des Kollegs unter Interimsdirektorin Gabriele Töne eine Pressekonferenz. Zu Fragen nach Konsequenzen aus dem Skandal und der Neuaufstellung des Kollegs reagierte sie ausweichend und blieb vage. Dabei rumort es gewaltig in liberalen jüdischen Einrichtungen und Verbänden. Gabriele Töne.
Wir müssen auch Hysterie aus dieser Diskussion herausnehmen, gerade weil es hier um viel höhere Werte geht, die über den Einzelnen hinausgehen, sag ich mal. Und deshalb müssen wir hier in aller Ruhe jetzt weiterarbeiten an der Neustruktur. Und zwar entpersonalisiert und auch ohne Namen oder so etwas in den Vordergrund zu tun.
Seine Investitur erhielt auch der aus Israel stammende Itamar Cohen. Er ist jener Absolvent, dessen Geschichte den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Er hatte einst ein Sexvideo von einem damaligen Dozenten des Kollegs erhalten. Cohen hatte den Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Es könnte viel einfacher für mich sein. Ja, ich würde mich nicht Whistleblower nennen, aber das ist so, man zählt einen kleinen Preis dafür, so ein bisschen Mut zu haben. Aber auch, man verdient gute Freunde damit. Ja, ich bin froh, dass der Täter nicht da heute ist. Ja, und dass alles, die Machtstruktur ändert sich langsam ein bisschen, vielleicht, wir werden sehen.
Als bei der Zeremonie zur Ordination der Toraschrein geöffnet wurde, war Josef Schuster daran beteiligt. Ein starkes Signal, das der Präsident des Zentralrats der Juden damit setzte.
Rabbinerordination im Zeichen der Führungskrise, ein Stimmungsbericht von den Ordinationen im Abraham-Geiger-Kolleg Potsdam. Unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger, nicht zuletzt auch in religiöser Hinsicht. Waren früher die großen christlichen Konfessionen vorherrschend, so sind mit der Zuwanderung und dem Rückgang der Kirchenmitglieder viele weitere Religionen und Weltanschauungen auf die Bildfläche getreten. Orte der Begegnung und des Austausches zwischen den Religionen sind deshalb heute wichtiger denn je. In vielen Großstädten gibt es etwa schon einen Rat der Religionen. Und in Hannover gibt es darüber hinaus auch ein Haus der Religionen als interreligiöser Bildungs- und Begegnungsstätte. Nach 2,5-jähriger Umbauphase wurde Ende November das Haus der Religionen in Hannover neu eröffnet. Christian Röther hat dort Menschen getroffen, für die das ein zukunftsweisendes Projekt ist.
In einer entwidmeten Kirche aus den 60er Jahren entsteht ein weißer Saal, in den 9 Kuben eingebaut wurden. 9 Räume von jeweils etwa 6 Quadratmetern. In jedem Kubus präsentiert sich eine Religion, erklärt Sören Rekel-Bludau. Der Religionswissenschaftler hat das Projekt koordiniert und dafür auch multikonfessionelle Arbeitsgruppen begleitet.
Da ist also auch sehr viel gerungen worden um die Inhalte. Es ist ja gar nicht so einfach, dann zu schauen, gerade jetzt mit einer Geschichte vielleicht beim Christentum von 2000 Jahren und einer großen Vielfalt an Konfessionen. Wie kriegen wir die Essenz dessen, was die jeweilige Religion ausmacht, auch sinnlich, inhaltlich bestmöglich rübergebracht? Und daraus sind eben die Konzepte entstanden, die wir jetzt hier in den Kuben sehen.
Den Verantwortlichen war es wichtig, dass man sich im Haus der Religionen nicht nur etwas anschauen kann, sondern selbst aktiv werden muss. Richtet sich das Angebot doch insbesondere auch an Schulklassen. Im Kubus der Bahai-Religion zum Beispiel gibt es 12 kleine Säulen, die man auf Magnete stecken kann.
Und wenn man damit fertig ist, kann man hier noch eine Klappe runterlassen und hat dann quasi das Haus der neuen Menschheit gebaut. Also quasi das verwirklicht, was die Bahai sich für die Gesellschaft wünschen.
Außerdem hängt in jedem Kubus ein Bildschirm, auf dem jeweils eine Frau und ein Mann von ihrem persönlichen Glauben erzählen, wenn man die Videos startet.
Für mich gibt es nur einen Gott und nur eine Religion und nur eine Menschheitsfamilie.
Bärbel Molitor gehört seit 50 Jahren der Bahai-Religion an. Die pensionierte Lehrerin steht neben ihrem eigenen Video im Bahai-Kubus, der ganz in Rot gehalten ist. Durch die Tür schaut sie hinaus in das ehemalige Kirchenschiff. Es ist heute nicht mehr als Kirche erkennbar.
Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Also ich kenne das alte Haus der Religionen und das hat sich also wirklich vom Aschenputtel zur Märchenprinzessin entwickelt.
Sichtlich stolz auf das neue Haus der Religionen ist auch Wolfgang Reinbold. Der Theologe arbeitet als Referent für die evangelische Kirche in Hannover und ist seit vielen Jahren im Vorstand vom Haus der Religionen.
Wir haben 15 Jahre völlig informell gearbeitet, von 1990 bis 2005. Dann haben wir 15 Jahre improvisiert in einem Haus, was für etwas ganz anderes gedacht war. Die Ausstellung stand auf dem Flur. Und jetzt haben wir Räume, mit denen wir richtig arbeiten können. Es gibt richtige Büros, es gibt einen richtigen Seminarraum, es gibt eine richtige Ausstellung, die unsere Ausstellung ist, in einem großen Raum. Und wir haben die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen.
Auch inhaltlich ist das Haus der Religionen gewachsen. Früher haben sich 6 Religionen präsentiert, heute sind es 9. Judentum, Christentum, Islam, Jesidentum, Buddhismus, Hinduismus, Bahaitum, Alevitentum. Im alevitischen Kubus wird der Glaube unter anderem durch eine Hymne vermittelt. Denn Musik spielt im Alevitentum eine zentrale religiöse Rolle. Außerdem muss man den Kopf einziehen, um in den Kubus zu gelangen. So soll die Demut vor Gott erfahrbar werden.
Aşıklara şarap benim madem ki ben bir insanım dost.
Fehlt noch die 9. Religion, die allerdings gar keine Religion ist, sondern eine Weltanschauung. Der Humanismus.
Ja, also die Humanisten sind schon seit vielen Jahren Mitglied im Forum der Religion und wir waren bislang aber nicht in der Ausstellung vertreten und da sind wir natürlich sehr geehrt, dass wir jetzt hier einen eigenen Kubus bekommen haben, mit dem wir uns auch selber der Stadtbevölkerung vorstellen können und darüber erzählen können, was Humanismus eigentlich bedeutet.
Sagt Sascha Rother vom Humanistischen Verband Niedersachsen.
Uns kommt es eben auch auf die Verständigung an mit den Religionsgemeinschaften. Das sehen wir als einen wichtigen Bestandteil unserer offenen und freien Gesellschaft an und finden es, glaube ich, auch bereichernd, wenn dann der Dialog über das Interreligiöse hinaus auch quasi nicht religiöse Menschen stärker einbezieht.
Um zu verdeutlichen, was Humanismus bedeutet, sind im humanistischen Kubus 3 Spiegel angebracht worden. Einer an der Wand, einer an der Decke und direkt darunter einer auf dem Boden. Auf den darf und soll man sich draufstellen, erklärt Sören Rekel-Bludau.
Sodass man also hier zur Selbstreflexion angeregt wird. Man sieht sich aus verschiedenen Perspektiven und diese Multiperspektivität sollte man eben auch an den Tag legen, wenn man die Welt betrachtet. Und damit wird eben deutlich, dass im Humanismus der Mensch im Mittelpunkt steht, in diesem Fall sogar ganz physisch.
4 Jahre lang wurde das neue Haus der Religionen geplant. 1,5 Millionen Euro mussten die Verantwortlichen zusammenbekommen, als Sicherheit für den Eigentümer. Denn die ehemalige Kirche gehört einem privaten Investor. Das Geld kommt aus verschiedenen Quellen, von Stadt und Land, von den Religionsgemeinschaften und von vielen weiteren Spendern. Hinzu kommen die Kosten für die Ausstellung. 300.000 Euro finanziert von der Klosterkammer Hannover, einer Sonderbehörde des niedersächsischen Kulturministeriums.
Das Besondere an dieser Ausstellung ist eben, dass es sowas in der Form, Religionen darzustellen, noch nie gegeben hat und nirgendwo auf der Welt in dieser Form gibt. Das heißt also, man hat hier eine einmalige Erfahrung, die man abgreifen kann. Und damit können wir auf jeden Fall auch selbstbewusst nach außen gehen.
Hannover hat ein neues Zentrum für interreligiöse Bildung. Das Haus der Religionen wurde nach 2,5-jähriger Umbauphase neu eröffnet. Ich bin dann mal weg. Der Titel von Hape Kerkelings Buch ist zu einem stehenden Begriff geworden. Es war der Titel seines Buches über seine Pilgerreise zu Fuß nach Santiago de Compostela. Nach der Pandemie belebt sich auch dort auf dem sogenannten Camino wieder der Pilgerverkehr, besonders auf dem sogenannten französischen Weg durch Nordspanien. In diesem Jahr scheint es tatsächlich einen neuen Allzeitrekord zu geben, was die Zahl der offiziellen Pilger angeht. Allerdings, die meisten von ihnen sind nur auf den letzten 100 Kilometern unterwegs. Warum das so ist, erklärt uns Reinhard Spiegelhauer.
Einmal im Leben auf den Camino und in Santiago de Compostela die offizielle Pilgerurkunde abholen, das ist eine relativ leichte Übung. Es reicht, die letzten 100 Kilometer einer der Pilgerrouten zu gehen und sich die Etappen im Pilgerbuch abstempeln zu lassen. Dementsprechend voll ist es auf dem letzten Teilstück. Lisa aus Süddeutschland, die mehrere Wochen gepilgert ist, hat das ein bisschen geschockt.
Es war einfach ein komplett anderer Camino, wie ich ihn davor 600, 700 Kilometer nicht erlebt habe. Und dann läuft man morgens um 7 mit 2000 Leuten gemeinsam los. Man sieht den Weg nicht mehr, man schaut hinter, man schaut vor, man sieht nur kleine Rucksäcke.
Stau auf dem Camino. In der Hauptsaison ganz normal. Die Betten in den beliebtesten Herbergen werden knapp. Und Lisa war eine von denen, die letztes Jahr, trotz Corona, auf dem Jakobsweg unterwegs waren. 2021, eigentlich ein heiliges Jahr auf dem Jakobsweg, war extrem wenig los. So wenig, dass Herbergsvater Isidro 160 Kilometer vor Santiago, um die Existenz fürchten musste. Hier oben verdient praktisch jeder sein Geld mit dem Jakobsweg. Ohne gäbe es weder die Bar noch die Herberge. Hoffentlich wird es im kommenden Jahr wieder besser. Vielleicht wieder wie sonst. Noch ein Jahr wie dieses halten wir nicht durch. Und es ist wieder besser geworden. Dieses Jahr werden die 350.000 Pilger, die sich 2019 vor Corona auf den Weg gemacht haben, deutlich übertroffen werden. Bis Ende Oktober waren schon mehr als 400.000 Pilger offiziell registriert. Die Pandemie ist gefühlt vorbei und Papst Franziskus hatte das heilige Jahr wegen der Pandemie bis dieses Jahr verlängert. Beides hat geholfen, sagt Herbergsmutter Maria. Im heiligen Jahr ist immer besonders viel los und nach der Pandemie hatten die Leute Lust, wieder unterwegs zu sein, an der frischen Luft. Marias Herberge ist in Melide. Von dort aus sind es nur noch gut 40 Kilometer nach Santiago. Ein großer Standortvorteil, denn rund die Hälfte der Pilger auf dem Camino Frances geht nur die letzten 100 Kilometer. So wie Isabella und Jennifer. Er ist ja quasi vor der Haustür. Oft fahren wir in andere Länder, aber alle sagen, der Camino ist ein Erlebnis, den muss man einmal im Leben machen. Am Ziel, auf dem Platz vor der Kathedrale in Santiago de Compostela, ist vor allem im Sommer immer was los. Minute für Minute kommen neue Pilger an und liegen sich gegenseitig in den Armen. Natürlich werden Selfies gemacht. Und manchmal wird auch gefeiert. Stimmt es also doch, die Deutschen versauen wieder alles, machen die Pilgerreise zur Ballermann-Party? Nicht wirklich. 2019 waren keine 8% der Pilger Deutsche. Aus Italien, den USA und Portugal waren es jeweils auch etwa 5-8%. Fast die Hälfte der Pilger kommt dagegen aus Spanien. Und davon wiederum die Hälfte wandert eben nur die letzten 100 Kilometer. Ja, wandert. Nicht von Herberge zu Herberge, sondern von Hotel zu Hotel, weiß Rezeptionistin Lorena. Die Pilger gehen ganz normal den Weg, aber spezielle Firmen fahren die Koffer ins nächste Hotel. Für die meisten Pilger aus dem Ausland wäre das keine Option. Wenn schon Camino, dann richtig. Selbst wenn es eher nicht um eine Reise zu Gott, sondern die sportliche Herausforderung von 800 Kilometern zu Fuß geht. Trotz vieler Kontakte unterwegs in der Herberge oder für ein paar Kilometer, fast alle sind auch auf der Suche nach innerer Einkehr. Zumindest bis 100 Kilometer vor Santiago ist das auch möglich. Und für die letzten Etappen haben Lisa und ihr Vater Hermann einen praktischen Rat.
Wir haben uns jetzt so organisiert, dass wir nicht die bekannten Etappen laufen, sondern dass wir immer quasi in der Mitte irgendwo übernachten, asynchron zum Pulk. Und es ist wirklich so, dass man schon einige Leute trifft, aber es ist doch noch ein relativ einsamer Weg, ja.
Der spanische Pilgerweg nach Santiago de Compostela und seine vielen Pilger. Ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist der zweite Advent. Draußen ist es kalt und grau. Drinnen aber in unseren Wohnungen ist schon wieder die weihnachtliche Farbe eingezogen und die Gemütlichkeit, und wir schaffen uns mit Kerzen, Schmuck und Plätzchen ein Stück Geborgenheit. Und diese Geborgenheit, die brauchen wir auch. Denn es ist ja nicht nur die Kälte, die uns gerade zusetzt, sondern auch noch die vielen Krisen draußen in der Welt. Deshalb lautet mein kleines Sonntagsthema heute Morgen bei HR Info Himmel und Erde die Sehnsucht nach Geborgenheit. Der Rückzug in die Geborgenheit der heimischen vier Wände und in die Geborgenheit von weihnachtlichen Ritualen ist verständlich. Aber der Sozialpsychologe Stefan Grünewald sieht es auch mit einer gewissen Sorge, dass wir nach der Pandemie und durch Homeoffice vielleicht gar nicht mehr rauskommen aus unserem Rückzug. Mein Kollege Lothar Bauerox hat ihn gefragt, wo er diesen Rückzug in die heimische Geborgenheit beobachtet.
Also seit der Corona-Zeit merken wir, dass die Menschen die Welt da draußen zunehmen als feindlich oder gefährlich erachten. Draußen lauern die Viren, da droht die Kälte durch die Energiekrise, da herrscht Krieg und so weiter. Und wir beobachten eigentlich seit den ersten Lockdown-Phasen eine starke Rückzugstendenz. Also viele Menschen ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück, machen es sich da gemütlich. Diese Tendenz nimmt dann nochmal im Winter zu. Also im Winter kappt man doch sehr stark die Bindung nach draußen.
Und diesen Rückzug ins Schneckenhaus, sehen Sie den kritisch?
Ja und nein. Also der Vorteil ist, ich bin in einer Welt, die für mich überschaubar ist, wo ich eine große Selbstwirksamkeit verspüre, wenn ich putze, die Schränke aufräume, backe oder koche. Das führt ja auch manchmal dazu, dass viele gar nicht zur Arbeit gehen, sondern sich im Homeoffice gemütlich einrichten. Das ist sehr bequem. Auf Dauer birgt es natürlich die Gefahr, dass man buchstäblich weltfremd wird. Also man hockt im Wohltemperierten, im Eingemachten, ist immer in der gleichen Blase mit den gleichen Familienmitgliedern oder Freunden zusammen. Und eine Demokratie braucht einen lebendigen Zusammenhalt, einen Austausch, die Begegnung mit wildfremden Menschen, und das kommt natürlich zu kurz.
Herr Grünewald, Sie haben schon das Stichwort Winterschlaf angesprochen. Der kann ja auch mal ganz gut tun. Entspricht er vielleicht auch dem Rhythmus der Natur?
Genau, ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch geschrieben, Die erschöpfte Gesellschaft, wo ich davor gewarnt habe, dass wir immer im Hamsterrad durchdrehen, dass wir in einen Zustand besinnungsloser Betriebsamkeit kommen. Also diese Korrekturbewegung, dass wir uns mal zurückziehen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir unseren Gesichtskreis verkleinern, das ist ganz, ganz gut. Wir brauchen die besinnungsvolle Unbetriebsamkeit, aber es muss in einer Rhythmik sein. Ne? Wenn wir jetzt nur noch im Rückzug sind, dann, wie gesagt, verlieren wir den Bezug zur Welt, dann vereinsamen wir. Wenn wir nur draußen rumturnen, dann bringt uns das in Stress und Erschöpfung.
Sie haben es im Grunde schon gesagt, auch die Demokratie braucht, dass wir mal vor die Tür gehen auf die Straße und mal schauen, was da so uns an wildfremden Menschen begegnet. Was empfehlen Sie uns? Gibt es Auswege aus dieser Sehnsucht nach der heimischen Geborgenheit?
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir unseren Rhythmus finden. Und im Moment schlägt das Pendel zu stark meines Erachtens in diese Rückzugsbewegung ein. Die Kinos sind nicht mehr voll, die Theater, die Konzertsäle. Wir haben eine Studie gemacht Anfang des Jahres, wo 66% der Menschen gesagt haben, wenn Corona vorbei ist und die ganzen Maßregelungen, dann werde ich nicht mehr ins alte Aktivitätslevel zurückkommen, sondern zurückgezogen bleiben. Und das ist natürlich eine düstere Perspektive, weil das Kulturleben auch davon lebt, dass wir bereit sind, uns auf anderes, Fremdes und die Welt da draußen einzulassen.
Das war ein Gespräch mit dem Sozialpsychologen Stefan Grünewald über die Krisen und unseren Rückzug nach innen. HR Info Himmel und Erde, heute mit dem kleinen Sonntagsthema Geborgenheit gesucht. Advents- und Weihnachtszeit sind ja eigentlich so Hochzeiten des kirchlichen Lebens, aber in diesem Jahr ist auch da wieder vieles ganz anders. Aufgrund der hohen Energiepreise und auch der Energieknappheit bleiben die meisten Kirchen kalt und es bleibt der Kreativität von Pfarrerinnen und Pfarrern überlassen, wie sie in der Kälte dann doch noch ein Stück Geborgenheit erzeugen wollen. Jens Wellhöhner hat so einen kreativen Pfarrer getroffen.
Jacke zu und Kragen hoch, heißt es in der Dreifaltigkeitskirche in Kassel-Süsterfeld, auch sonntags im Gottesdienst. 10 Grad sind es. Pfarrer Frank Nolte ist froh, dass er Talar trägt.
Also da könnte ich so viel drunter ziehen, also da würden auch -10 Grad nichts ausmachen. Also ein Talar ist sehr weit.
Um 95% sinkt jetzt die Energierechnung der Kirche. Und man tut was fürs Klima, sagt der Pfarrer. Trotzdem, er wollte was Warmes für seine Gemeinde tun.
So, da habe ich ein bisschen recherchiert und da fand ich diese Wärmekissen mit einem Akku drin. Und da haben wir gesagt, das wäre die Möglichkeit, wirklich den Menschen trotz alledem Kälte drumherum doch Wärme in der Kirche auch zu bringen.
Reißverschluss auf. Auf den Knopf drücken, dann geht das Heizkissen an. 50 Kissen sind es, doch trotzdem spart die Gemeinde immer noch Strom und Geld. Und die Konfirmanden haben eine sinnvolle Beschäftigung für sich entdeckt, erzählt Pfarrer Nolte.
Also erst einmal helfen die auch mit, die Heizkissen auszuteilen, erklären sie dann auch den Leuten und sie stecken sie hinterher auch wieder an die Ladestation. Also die helfen da richtig gerne mit, weil das ist für die auch eine Aufgabe im Gottesdienst. Und die nehmen mit sich allen Kissen mit.
Im Gegensatz zu vielen anderen Besuchern, erzählt Gemeinde Mitglied Rainer Karleis.
Also wenn man dann am Eingang zum Gottesdienst also Kissen verteilt, kann man ziemlich klar sagen, von den Männern wird jeder eins nehmen. Bei den Frauen gibt es dann immer doch welche, die sagen, nee, nehme ich nicht.
Rainer Karleis selbst gehört zu den Heizkissen-Fans. Er ist ja auch ein Mann.
Ja, im Grunde eben wirklich wie Sitzheizung im Auto.
Doch trotz Heizkissen kann es auf Dauer in der Kirche doch unangenehm werden. Deshalb dauern die Gottesdienste nur noch 30 bis 45 Minuten. Und anschließend gibt es was Heißes zu trinken. Das ist Tradition in der Dreifaltigkeitskirche. Bis zu 40 Gottesdienstbesucherinnen und Besucher kommen jeden Sonntag, trotz Kälte. Das Energiesparen stört hier keinen, erzählt Pfarrer Nolte.
Bei mir hat sich noch niemand beschwert, sondern eher im Gegenteil viel, viel Zustimmung. Gerade wieder eine Mail gelesen von jemandem, der das Ganze toll findet.
In den ganz kalten Monaten Januar und Februar hält Pfarrer Nolte die Gottesdienste im Gemeindehaus. Das lässt sich leichter und sparsamer heizen als die große Kirche. Aber bis dahin trinkt man in der Dreifaltigkeitskirche heißen Kaffee oder Tee und sitzt auf Heizkissen.
Heizkissen und heißer Tee, ein Pfarrer trotzt der Kälte. Die Sehnsucht nach Geborgenheit ist unser Thema heute Morgen und gerade Weihnachten verspricht ja Geborgenheit, vor allen Dingen auch durch die vielen Rituale rund ums Weihnachtsfest, die darauf ausgerichtet sind, uns so ein Stück Geborgenheit in der Zeit zu vermitteln. Welche Kraft darin steckt, darüber hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit Dr. Wolfgang Krüger gesprochen. Er ist Psychotherapeut und Buchautor und lebt in Berlin. Seine Frage an ihn zunächst: Sind diese Rituale rund um Weihnachten, nicht nur die religiösen, sondern auch die Familienrituale, auch in den Schulen oder auch unter Kollegen, alles das, was man so regelmäßig tut in dieser Jahreszeit, kann das in unsicheren Zeiten auch so eine Art Halt und Geborgenheit vermitteln?
Ja, natürlich. Also Weihnachten ist ja für uns alle das Fest der Liebe, des Friedens, der Geborgenheit. Und das beruht zunächst einmal darauf, dass es ganz sinnliche Rituale gibt. Also es gibt den Gänsebraten, es gibt den Weihnachtsbaum, es gibt die Geschenke. Und bei fast allen von uns werden dann auch Kindheitsgefühle wach. Also eine Stimmung eigentlich von Kindheit. Und dann müssen wir aber beachten, Weihnachten ist für viele Menschen auch schwierig. Also ein Drittel der Deutschen sagt, sie sind froh, wenn Weihnachten vorbei ist. Ein Drittel aller Trennungen passiert nach dem Weihnachtsfest. Und deshalb müssen wir eines beachten. Wir müssen vor Weihnachten sogenannte Reparaturmaßnahmen der Liebe durchführen. Also, dass wir gucken, welche Spannungen gibt es, welche Risse in der Beziehung. Wir sollten den Partner, die Partnerin fragen, was kann ich dafür tun, dass es dir gut geht? Und wenn wir das machen, dann haben wir die Basis für ein glückliches Fest.
Also tatsächliche Weihnachtsvorbereitung auch auf der inneren Ebene. Aber gehen wir nochmal auf die Rituale generell. Rituale, Sie haben ja schon angedeutet, manches erinnert uns dann an die Kindheit. Aber diese Wiederholung, woran liegt es, dass sie Halt geben kann? Wir leben ja eigentlich in einer Zeit, in der immer alles neu sein muss, aber Rituale wiederholen ja eigentlich das Alte.
Also Rituale sind natürlich das wirkliche Muster von Beständigkeit. Es sind bewährte Muster, die immer wiederholt werden. Also egal, wie es mir geht, kommt im Grunde immer das Gleiche. Also immer der Weihnachtsbaum, man geht immer in die Kirche, es wird immer gesungen, es gibt die Geschenke. Und es gibt heutzutage tatsächlich viel zu wenig Rituale, die wir pflegen. Wir haben die Sehnsucht nach dieser Geborgenheit, Beständigkeit. Und deshalb rate ich zum Beispiel vielen Paaren, dass sie Rituale schaffen, dass sie einmal in der Woche sich gegenseitig etwas vorlesen oder dass sie zweimal in der Woche vereinbaren, sich gegenseitig den Rücken zu massieren. Also wir brauchen Rituale als einem Gefühl von Beständigkeit.
Mhm. Weihnachten ist ja hierzulande sehr stark auch von der Familie geprägt. Viele feiern Weihnachten in der Familie, auch wenn es nicht für alle gilt, haben Sie schon gesagt. Aber dann darf eigentlich auch niemand von außen stören. Sie, Herr Krüger, öffnen sich dieses Ritual und feiern ja auch zusammen mit Flüchtlingen, also mit Fremden. Warum das?
Naja, man muss eines sagen, Weihnachten kann eben auch anstrengend sein. Und wir erleben das, wenn man nach Hause kommt zum Beispiel, dass die Mutter dann fragt, wann werde ich endlich Großmutter? Der Vater fragt dann, was macht die Karriere? Der Onkel ist im Grunde schwierig. Also überall dort, wo eine große Vertrautheit da ist, können immer wieder auch die gleichen schwierigen Gespräche entstehen. Und wir haben uns entschlossen, dass wir die Bibel ernst nehmen. Nämlich Weihnachten ist im Grunde das Fest, wo zwei auf der Suche sind nach einer Herberge. Und dann haben wir gesagt, wir öffnen das Familienfest und wir laden alle Freunde, die gerade in Berlin sind, die auf der Suche sind, die nicht wissen wohin, die laden wir ein und wir sind dann meistens 13, 14, 15 Leute und noch eine Flüchtlingsfamilie. Und das ist immer ein unendlich gemütliches und ausgesprochen lebendiges und schönes Fest.
Dr. Wolfgang Krüger im Gespräch. Er ist Psychotherapeut und Buchautor und antwortete auf Fragen von meinem Kollegen Lothar Bauerochse. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.